Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Seit neuestem läutet der Pöstler nicht nur für einen eingeschriebenen Brief zu bringen, sondern auch für Werbung von Postfinanzprodukten zu machen. Der Pöstler als Hausierer, wir wollen es genau wissen. Seit der Krise in der Autoindustrie sucht man nach Lösungsansätzen. Die Abwrackprämie ist eine davon. Ob das Sinn macht, das erfahren Sie in dieser Sendung. Seit zwei Tagen redet alles von der Schweingrippe. Macht man da auf Panik oder sind gewisse Ängste berechtigt? Wir klären das mit einem Fachmann gerade am Anfang unserer Sendung. Kaum eine Zeitung, die nicht das Thema Schweingrippe auf der Titelseite hat und auch wir in den Nachrichten haben es berichtet auf der DRS1. Es erinnert ein bisschen an die Schlagzeile über die Vogelgrippe vor ein paar Jahren. Und genau wie damals sind auch jetzt die Leute verunsichert, vor allem nachdem die Weltgesundheitsorganisation jetzt auf Warnstufe 4 erhöht hat. Insgesamt gibt es 6 Stufen. In mehreren Apotheken, wo Espresso nachgefragt hat, ist die Nachfrage nach dem Medikament Tamiflu gestiegen und die Kunden verlangen auch mehr Atemschutzmasken als sonst. Am Telefon habe ich jetzt Philipp Job, er ist Hausarzt in der Stadt Basel und er ist in der Notfallkommission der Medizinischen Gesellschaft der Stadt Basel. Guten Morgen, Herr Job.
Guten Morgen.
Sie befassen sich in dieser Notfallkommission mit dem Pandemieplan. Das heisst, Sie sind quasi in einer Expertengruppe, die sich damit beschäftigt, was man machen muss, wenn es dann wirklich zu einer Grippe-Pandemie kommt. Spüren Sie Verunsicherung auch bei Ihren Patienten in der Praxis?
Jetzt ist es noch gerade ein bisschen früh, aber wie Sie gesagt haben, wenn das aufgestuft wird von der WHO und die Pandemie, die grosse Seuche, dann vielleicht zu uns überkommt, dann wird das ganz sicher ein Thema sein. Ich erwarte eigentlich in den nächsten Tagen, dass auch bei mir die Leute fragen, soll ich Atemschutzmasken kaufen, muss ich ein Medikament haben.
Wie war das damals bei der Vogelgrippe?
Bei den Vogelgrippen war es ein Wahnsinnsrennen. Erstens einmal haben wir viel mehr Leute gehabt, die sich Grippe geimpft haben und die bewusst waren, dass man etwas machen muss gegen die Grippe. Und das Zweite ist auch, dass wir viele Rezepte haben müssen ausstellen für das Tamiflu. Das war eine ziemliche Sache dann.
Jetzt ist ja das bei der Schweingrippe so, dass man zuerst einmal klassische Grippesymptome hat und das natürlich unglaublich verunsichert. Also zum Beispiel Fieber und Husten. Was soll man denn machen, wenn man jetzt eine Grippe bekommt?
Also zuerst einmal sicher nicht gerade auf Panik machen. Wir reden von einer Schweinegrippe, von einer Schweineerkrankung, die in Kombination mit anderen Anteilen leider auch auf den Mensch übertragbar ist und von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Und das ist das Problem, das wir haben, dass die Krankheit weitergehen kann und sehr neu ist und wir alle im Immunsystem noch keine Antwort haben. Wenn jemand eine Grippe hat, Fieber, Schnupfen, Erkältung, ist das noch überhaupt kein Grund zur Aufregung? Überhaupt nicht, weil es muss irgendein Kontakt mit einem Risikoherd oder einem Risikogebiet, wo die Schweinegrippe jetzt vorhanden ist, stattgefunden hat.
Was heisst Risikogebiet? Was gehört da alles dazu?
Risiko ist dort, wo es angefangen hat. Also wir haben Mexiko, wo die meisten Fälle sind. Da sind ja über 1000 Leute, 1600 redet man, glaube ich, erkrankt. Es sind 70 gestorben, vielleicht sogar 100 und man weiss noch nicht genau an was. Risikogebiet ist die USA, also Leute, die von der von Mexiko kommen, aus diesen Gebieten zurückgereist sind oder von den USA in bestimmten Gebieten zurückgereist sind, das sind Risikogebiete. Oder wenn man jemanden hat, der zurückgereist ist und Schnupfen und Fieber hat und eine Erkältung und Atemproblem und mit dem Kontakt hat, da ist man auch bereits in einem Risiko.
Dann gehen wir mal von dem Fall aus. Jemand war vorher zum Beispiel eben zu Mexiko und kommt jetzt zu Ihnen mit klassischen Grippensymptomen in die Praxis. Was passiert dann?
Dann gibt es ganz klare Richtlinien für uns Hausärzte, was wir machen müssen. Das gibt der Kantonsarzt raus. Jetzt bei uns zum Beispiel in Basel-Stadt geht es dann darum, dass man den angemeldet im Kantonsspital zuweist, dass der dort isoliert wird. Dann wird ein Test gemacht für Grippe, vor allem auch für einen Test, der eine Art Schweinegrippe könnte erfassen. Und dann wird er weiter beobachtet. Also isolieren, zuweisen bei Verdachtsfällen, das ist das Wichtige, ob das jetzt daheim ist oder in einem Kantonsspital. Medikamente werden dann auch eingesetzt. Sie haben das Tamiflu erwähnt, es gibt noch das Relenza, das andere Medikament, das wirkt. Also behandeln, beobachten, isolieren.
Wir müssen einfach immer wieder betonen, dass es im Moment in der Schweiz auch nur Verdachtsfälle gibt, aber Nehmen wir jetzt an, jemand in der Schweiz kommt die Schweigrippe tatsächlich über. Was läuft dann ab?
Wenn er die hat, bestätigt, dann wird er wie in anderen schweren Grippenfällen, ich möchte nochmal daran erinnern, man kann auch an einer normalen Grippe schwerer kranken, eine Lungenentzündung haben und sogar daran sterben. Das ist selten, aber es kann passieren. Dann muss er wie in anderen Grippefällen auch behandelt werden mit dem Virusmedikament, und zwar frühzeitig. Und dann muss er intensiv medizinisch überwacht werden und im Moment vor allem isoliert, weil wir wollen die Übertragung nicht. Wir wollen keine Pandemie.
Es gibt ja jetzt im Moment auch verschiedene Szenarien, wie schlimm dass die Grippe um sich greifen könnte. Man hat sogar Vergleich angezogen mit der spanischen Grippe im Grippewinter 1918. Ist das Panikmache? Wie schätzen Sie das ein?
Ich würde sagen, nein, jeder Virus, der neu ist, wo wir Menschen noch nie damit zu tun haben, hat das Potenzial, sich zu einer weltweiten Seuche, zu einer Pandemie zu entwickeln. Man muss allerdings sehen, ich persönlich habe mehr Angst vor der Vogelgrippe oder vor einer Art Pandemie, wie wir es 1918 hatten, wo etwa ein Drittel der Bevölkerung krank ist und x Millionen gestorben sind. Das sind noch Potenzen höher als 1600 Leute, die erkrankt sind und 70, die gestorben sind. Das ist im Vergleich zu einer Vogelgrippe noch eine recht milde Krankheit.
Kommen wir wieder zurück auf die Schweiz. Man redet von dem Verdachtsfall von dem jungen Mann, der in Mexiko in der Ferien war und jetzt im Kantonsspital Baden ist. Das kann man heute in der Boulevardpresse lesen mit dem Bild. Das verunsichert natürlich auch. Und Sie haben mir vorher gesagt, es gäbe noch weitere Verdachtsfälle in der Schweiz. Bestätigt ist aber noch gar nichts. Was empfehlen Sie jetzt unseren Hörerinnen und Hörern in dieser Unsicherheit mit all diesen Schlagzeilen?
Also ich würde erstens sagen, gehen Sie noch nicht in die Apotheke und kaufen Sie wie wild jetzt Medikamente ein. Das ist noch überhaupt nicht angebracht. Tun Sie vor allem schauen, dass Sie die normalen Kniegeregeln einhalten. Nämlich beim Schnitzen, beim Husten, nicht andere anhusten, beim Schnitzen das Nasentuch fortschiessen, die Hände waschen ist immer noch wichtig, die Hände desinfizieren ist immer noch wichtig, vor allem bei Kontakt. Wenn man einem die Hand gibt, vielleicht jemand, der verkältet ist und irgendwo in Südamerika war, im Moment nicht gerade, wenn man es nicht genau weiss, einfach abküssen. Also eigentlich normale Massnahmen von der Hygiene. Aber statt Tamiflu zu kaufen, würde ich jetzt zuerst einmal eine gute Händedesinfektionslösung kaufen. Und die Hände gehören nicht ins Gesicht.
Danke vielmals, Philipp Job, für die Informationen und einen guten Tag. Der Philipp Job ist Hausarzt und Mitglied der Notfallkommission der Medizinischen Gesellschaft Stadt Basel. Informationen zu der Schweinegrippe finden Sie bei uns im Internet drs1.ch. Da gibt es einen Link zum Bundesamt für Gesundheit mit wichtigen Informationen zu dieser Grippe. Und dort drauf sieht man zum Beispiel auch den aktuellen Situationsbericht. Und es hat auch ein Merkblatt mit Hygienetipps, wie wir es jetzt eben gerade gehört haben vom Philipp Job. So, dass man sich eben gut kann gegen eine Ansteckung schützen kann. DRS1, 2 Minuten vor 8:30, das ist das Espresso. Wir kommen zu einem weiteren Thema hier bei uns auf DRS1. Die Absatzzahlen sind zurückgegangen, Fließbänder stillgestanden und die Angst, den Job zu verlieren, ist auch da. In den letzten Monaten hat es wegen der Wirtschaftskrise aus der Autoindustrie immer wieder Hiobsbotschaften gegeben. Jetzt soll das Geschäft wieder ins Rollen gebracht werden. Deutschland zum Beispiel und auch Frankreich haben die sogenannte Abwrackprämie eingeführt. Das heisst, wer ein neues Auto kauft, kommt Geld über fürs Alte. Diskutiert wird diese Massnahme auch in der Schweiz. Edith Gilmann.
So Prämien hat es bis jetzt nur in Ländern gegeben, wo es auch eine heimische Autoindustrie gibt. Eine Schrottprämie in einem Land ohne eigene Industrie, wie eben der Schweiz, wäre also ein Novum. Doch auch wenn wir keine eigenen Autofabriken im Land haben, ist der SVP-Nationalrat Ulrich Gietzendanner überzeugt, dass so eine Abwrackprämie auch in der Schweiz nötig ist.
Ich sehe, was mit der Zulieferindustrie in der Schweiz passiert, was mit Garagisten passiert. Das sind insgesamt 300'000 Arbeitsplätze. Die leiden wie andere Bereiche auch. Anderen Bereichen helfen wir mit Unterstützung vom Bund, was das Parlament beschlossen hat. Und in dem Bereich könnte man sehr einfach helfen, indem dass man so eine Prämie würde einführen, eine indirekte, nicht gleich wie in Deutschland, wo ich keinen Missbrauch, indem dass man Mineralölsteuer, Zuschläge würde senken zum Beispiel oder die Importsteuern.
Der Ulrich Gietzdenner schlägt also eine Schrottprämie vor, wo es kein Geld auf die Hand gibt. Unter dem Strich würde das Auto für den Konsumenten aber etwa 3'000 Franken billiger sein. Die Idee hat der SVP-Nationalrat in einer Motion formuliert. Im Moment ist die noch hängig und wird im Parlament voraussichtlich im Sommer im Rahmen des Konjunkturprogramms diskutiert. Der Plan, dass man den Autohändlern und Importeuren auch in der Schweiz mit so einer Abwrackprämie müsste unter die Arme greifen, kommt aber nicht bei allen gut an. Der Peter Krebs vom VCS, dem Verkehrsclub Schweiz zum Beispiel, würde so eine Schrottprämie nur zum die Wirtschaft ankurbeln, nicht unterstützen.
Weil das ökonomisch eigentlich nicht viel bringt, weil die Schweiz keine eigene Autoindustrie hat und die Arbeitsplätze, die geschaffen würden, die durch die zusätzlichen Autoverkäufe im Prinzip einfach exportiert würden.
Ein bisschen differenzierter sieht das der Peter De Haan, ETH-Dozent für Energie und Mobilität. Er kennt Diskussionen rund um die Schrottprämien in der Schweiz und beratet in so Fragen als Experte auch das Bundesamt für Energie und Umwelt.
Auch wenn wir keine heimische Autoindustrie haben, wir haben eine Zulieferindustrie, wenn man den Autoabsatz würde ankurbeln mit der Prämie, nützt das auch der schweizerischen Wirtschaft, aber weniger als in anderen Ländern, wo sie auch so eine Industrie haben. Der Konjunktureffekt ist also sicher geringer.
Lohnen tut sich das Verschrotten von einem Auto, sagt der Peter De Haan übrigens nach 8 Jahren. Nach dieser Zeit hat sich die Energie, die durch die Herstellung im Auto drinsteckt, amortisiert. Bedingung ist allerdings, dass man dann statt mit dem alten, mit einem neuen, energieeffizienten Auto auf der Strasse unterwegs ist.
In der Schweiz ist das deshalb schwierig, weil wir sehr viele doch wohlhabende Konsumenten haben, die neue Autos kaufen und die nach ein paar Jahren weiterreichen. Die alten Occasion-Autos, die man verschrotten müsste, sind also nicht in den Händen von denen, die neue Autos kaufen.
Das heisst, die wirklich alten Autos, die man verschrotten sollte, gehören in der Schweiz den Leuten, die sich ein neues Auto nicht können oder wollen leisten. Trotz Schrottprämien wären die wirklichen Umweltsünder also weiter auf den Strassen unterwegs. Und der Peter Krebs vom VCS hat noch andere ökologische Bedenken.
Wenn man so eine Abwrackprämie jetzt auszahlt, könnte die Tendenz bestehen, dass die Leute nachher mit dem Geld einfach auch ein grösseres Auto kaufen, das dann schwerer ist und der Verbrauch entsprechend steigt, also dass das quasi wie ein Nullsummenspiel gibt.
Das könnte man zwar steuern, indem man den Kauf von einem neuen Auto an Bedingungen knüpft. Wenn es rein um die Grösse des Autos geht, sei das aber nicht nötig, meint Peter De Haan von der ETH Zürich. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Leute trotz Vergünstigungen etwa beim gleich grossen Auto bleiben. Aber auch wenn sie sich für ein grösseres Modell entscheiden sollten, wäre das immer noch umweltfreundlicher, als wenn sie mit dem alten Auto weiterfahren würden, sagt Ulrich Gietzdenner.
Jedes Auto heute, also das weiss man aus der Technik, gegenüber vor 2 Jahren, in allen Klassen ist heute viel verbrauchsarmer, um ein Drittel verbrauchsarmer als früher. Das ist völlig klar und das ist dann um eine Energieklasse A und B, wo wird die Prämie von dieser Prämie profitieren, solange die Wirtschaft nicht läuft. Und mit A und B ist ja Garantie gegeben, dass wir Auto kaufen, die viel sauberer sind.
In diesem Punkt geben ihm auch Expertenrecht. Ein neues Auto von Kategorie A oder B fahre ich tatsächlich sauberer. Allerdings, der Hauptfokus der Motion Gietzdenner liegt klar bei der Wirtschaft. Die zweite hängige Motion zu diesem Thema, die vom grünen Nationalrat Bastien Giraud, schaut stärker auf die Umwelt. Damit eine Verschrottungsprämie auch ökologisch sinnvoll ist, gibt es nach seinem Vorschlag nur dann Geld für ein Auto, wenn es älter als 10 Jahre ist und wenn es einen Haufen Treibstoff braucht. Auch beim neuen Auto gibt es laut seiner Idee Auflagen. Zum Beispiel gibt es einen Maximalwert für den CO2-Ausstoß. Der VCS geht in diesem Punkt noch weiter. Für den Fall, dass es auch in der Schweiz eine Abwrackprämie geben sollte, hat Peter Krebs noch eine zusätzliche Forderung.
Nämlich die, dass man die Abwrackprämie nicht nur für den Kauf von neuen Autos einsetzen könnte, sondern dass auch die Leute, die kein Auto mehr kaufen könnten, profitieren, indem sie ein GA von der SBB zum Beispiel für billiger bekommen könnten oder dass man es sogar brauchen für den Kauf von Velos und Elektro-Velos.
Damit so eine Schrottprämie nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch etwas würde bringen, müsste man eine ganze Reihe Bedingungen daran knüpfen. Der ETH-Experte Peter De Haan bezweifelt allerdings, ob so ein Vorschlag im Parlament denn noch mehrheitsfähig wäre. Wenn die Schweiz umweltfreundlichere Autos auf der Strasse wähle, dann würde er nicht den Weg über die Abwrackprämie nehmen.
hängig im Parlament ist ja zurzeit auch die Standesinitiative vom Kanton Bern zum Einführen von einem Bonussystem, wo man einfach beim Kauf von einem Auto von der Kategorie A, allenfalls auch B, das ist noch in Beratung, so eine Prämie würde bekommen. Das wäre aber nicht gekoppelt an der Verschrottung von einem alten Auto.
Ob und welche Version in der Schweiz kommt, wird sich im Sommer entscheiden. Dann werden die zwei Motionen von Bastia Giron und Ulrich Gietzendaner voraussichtlich im Parlament behandelt. In Deutschland übrigens hat die Bundesregierung erst gerade beschlossen, dass sie den Fördertopf für die Abwrackprämie von 1,5 auf 5 Milliarden Euro aufstockt. Keine Freude daran haben, auf den ersten Blick erstaunlicherweise, die deutschen Autohersteller. Früher sind 60% deutsche Autos verkauft worden. Jetzt ist der Wert unter 40% gefallen. Die Abwrackprämie fördert in Deutschland also unerwarteterweise vor allem die Importauto. Negativen Effekt, wo man in der Schweiz keine Angst davor müsste haben, weil wir ja keine eigene Autoindustrie haben. Aber es gibt laut Peter Hahn von ETH auch noch andere unerwartete Auswirkungen von dieser Schrottprämie, die man auch in der Schweiz müsste beachten.
Ein grosses Problem ist auch der sogenannte Strohfeuereffekt. Also, dass man zur Zeit, wenn man ein Auto kauft, aber dass da sehr grosse Probleme in 3 Jahren dann zukommen auf die deutsche Industrie, wenn natürlich auch neue Autos haben. Nicht zuletzt ist etwas noch sehr bemerkenswert, wenigstens in meinem Urteil. In dieser ökonomischen Krise sind auch die Stahlpreise runtergefallen. Normalerweise tut man ja Altauto einschmelzen, die haben einen Materialwert. Jetzt ist es aber in Deutschland so, dass plötzlich so viele Altauto anfallen, während man gleichzeitig eine konjunkturelle Krise hat und eigentlich eh niemand das Alt eisen will, dass die Preise für die Altautos völlig zusammengehen. Und das zeigt vielleicht schon, wie heikel das manchmal ist, so bestimmte Eingriffe vom Staat in so einen Markt und was für weitreichende Konsequenzen das kann.
Übrigens, ob die Schrottprämie und ihre angeblich wirtschaftliche Notwendigkeit in der Schweiz auch noch im Sommer gleich eingeschätzt wird, ist fraglich. Im März sind in der Schweiz im Vergleich zu den ersten 2 Monaten vom Jahr wieder mehr Autos verkauft worden. Laut AutoSuisse, der Vereinigung der Schweizer Autoimporteure, könne man allerdings noch nicht sagen, ob das bereits eine Trendwende sei.
Mit dem Thema Abwrackprämie beschäftigt sich heute Abend auch der Kassensturz. Die Sendung hat Autohändler und Autohersteller genauer unter die Lupe genommen, die in der Schweiz mit dem Schlagwort Schrottprämie Werbung machen. Die Sendung fragt dann, wie ökologisch die Massnahmen tatsächlich sind. Der Kassensturz heute Abend am 5 ab 9 auf SF1. Wenn der Postmann zweimal klingelt. Das ist der Titel von einem Buch und einem Film. Aber wenn bei uns in der Schweiz der Pöstler zweimal läutet, dann ist das Zeichen, dass man zum Beispiel einen eingeschriebenen Brief bekommt, einen Express oder sonst spezielle Post. Und vielleicht auch noch muss etwas unterschreiben. Neu kann es aber auch sein, dass der Pöstler drum läutet, weil er einem eine Hypothek oder eine Lebensversicherung von Postfinanz will abpreisen. Wird der Pöstler da zum Hausierer? Das ist der Beitrag von Tobias Fischer.
Zeiten, wo der Pöstler auf seiner Tour noch Zeit für einen rechten Schwätz oder sogar einen Kaffee hat, diese Zeiten sind schon lange vorbei. Post hat Zustelltouren durchgerechnet und durchoptimiert. Was heute aber aus Sicht der Post drin liegt, ist, dass der Pöstler an der einen oder anderen Tür mal läutet, nicht nur zum Post abgeben und vielleicht etwas unterschreiben lassen, sondern auch, um für Produkte von Postfinanz zu werben. Der Postsprecher Mariano Masserini.
Vielleicht weiß er, dass dieser Kunde vorhat, ein neues Haus oder eine Wohnung zu kaufen und dann braucht er vielleicht eine Hypothek und er kann eben auf diese Hypotheken von Postfinanz hinweisen.
Hypotheken, aber auch Vorsorgekonten oder Lebensversicherungen verkauft der Pöstler nicht selber an der Haustür. Er kann aber darauf hinweisen. Kundinnen und Kunden, die Interesse an so Produkten von Postfinanz haben, gehen dem Pöstler einen Teil mit. Daraufhin meldet sich Postfinanz direkt bei den Interessierten. Kommt es zu einem Beratungstermin, gibt es für den Pöstler, der vermittelt hat, 20 Franken Provision. Die Vermittlung von Postfinanzprodukten ist für Briefträger freiwillig. Von den total 15'000 Briefträgerinnen und Briefträgern in der Schweiz machen bis jetzt rund 400 mit. Und da nicht nur auf der Zustelltour, sondern auch in der Freizeit, bei Bekannten zum Beispiel. Im letzten Herbst hat die Post das Programm mit einer Schulung lanciert. Seither kommen laut der Post so pro Monat 100 Beratungstermine zustande. Mit den Briefträgern, die auf ihrer Zustelltour täglich draussen bei den Kunden sind und vielleicht eben sogar wissen, wer gerade eine Hypothek braucht, hat Postfinanz beim Kundenanwerben natürlich einen rechten Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten. Der Mariano Masserini.
Ja, das ist natürlich ein Vorteil für die Post und der Briefträger kennt die Kunden und wissen Sie, die Briefmengen sind wegen verschiedenen Faktoren seit einigen Jahren rückläufig und Sie wissen auch, dass sowohl Privatpersonen wie Firmen immer mehr E-Mails und SMS schreiben und immer weniger Briefe. Und deshalb versucht die Post, das bestehende Zustellnetz auch für neue Ertragsquellen zu nutzen.
Dass man am Postschalter Büromaterial, Handys, Lösli oder Bücher kaufen kann, ist also noch nicht alles. Jetzt will die Post auch draussen bei der Zustellung neue Ertragsquellen. Ist damit zu rechnen, dass der Briefträger an den Wohnungstüren bald auch für Produkte von externen Unternehmen wirbt? Der Postsprecher Mariano Masserini.
Man kann natürlich eine weitere Entwicklung nicht definitiv ausschließen, aber in naher Zukunft ist in diese Richtung nichts geplant.
Postler brauchen für ihre Verteiltour also, mindestens für den Moment, keine separate Tasche, um auch noch mit Badezusätzen, Suppenpulver oder Haushaltsgeräten hausieren.
Die Post ist übrigens auch das Thema bei uns im Treffpunkt zwischen 9 und 11. Dann geht es vor allem um den umstrittenen Abbau vom Poststellennetz, aber auch um die schönen Seiten der Post.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.